Ich möchte Sie auch alle im Namen Jesu begrüßen. Wir haben den Text gehört aus 2. Petrus Kapitel 2. Wahrscheinlich war es ein Missverständnis. Wir nehmen 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Entschuldigung, Sami. Also erst 2. Petrus 1, 3 bis 11. Ja, wir haben wunderschöne Lieder gesungen. Lieder. Sein Lied lobt laut den Namen des Herrn. Und über uns einer, der Gottes Gnade fand. Ich habe einen König, einen herrlichen König, Jesus. All diese Lieder loben wir Gott. Loben wir unseren Herrn Jesus Christus über all das, was er für uns vollbracht hat. Und über unsere die Errettung, welche wir erfahren haben durch Jesus. In diese Lieder sind wir begeistert. Und trotzdem diese Frage an uns, sind wir es wirklich? Ist diese Begeisterung und diese Abhängigkeit, welche wir in diese Lieder gesungen haben, real in unserem Leben, in unserem Alltag? Und genau das ist auch unser heutiges Thema. Es geht ja um christliche Tugenden. Ich muss euch ganz offen sagen, ja, wo ich mich vorbereitet habe, hat der Herr sehr stark zu mir geredet. Geredet durch sein Wort. Das war für mich auch eine Ermahnung. In dieser Hinsicht, wo ich mir auch Fragen stellen musste, wo stehe ich? Wie stehe ich? Lebe ich wirklich nach all dem, was ich heute predigen werde? Ist all dies, was da in diesem Text vorkommt, real in mein persönliches Leben? Und noch bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass wir als Gemeinde eins vor dir kommen dürfen. Herr, wir sind abhängig von dir. Wir sind abhängig von deiner führenden Hand. Wir sind abhängig von deinem Wort. Und wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem, in deinem Gesetz, Herr. Amen. Ja, ich möchte leider ein bisschen negativ anfangen, aber ein junger Mann kam zu mir und gesagt, weißt du, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Christentum. Ich bin enttäuscht, weil ich beobachte die Christen so und ja, teilweise predigen sie Wasser und trinken aber Wein. Ja. Verstehen wir diesen Spruch? Ich schaue Christen an, ich sehe die Art und Weise, wie sie leben und ich schaue ihren Herr an, Jesus Christus, und ich frage mich, glauben sie an ihn wirklich? Ich kann mich noch erinnern, im Militärdienst in der Schweiz kam auch ein junger Mann und hat gesagt, weißt du, ich war lange Zeit in einer Gemeinde. Aber was ich da erlebt habe, hat mich von Gott entfernt. Logisch können wir sagen, ja, das sind alles Menschen in der Gemeinde. Christen können enttäuschen. Christus nie. Das stimmt alles. Und trotzdem? Christen können enttäuschen, Christus nie, aber ist dieser Christus, an dem wir glauben, real in unserem Leben? Ist es Christus, von dem wir durchdrungen worden sind, von dem wir verändert worden sind, in dem wir unsere alte Kreatur eigentlich durch ihn gekreuzigt haben? Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir? Wir können dieser junge Mann sagen, ja, schau auf Christus und Christus allein. Und trotzdem, wir alle als Christen, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben eine Aufgabe. Christus sagt, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Und die Frage ist, sind wir es wirklich? Im 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief, es sind ja Abschiedsbriefe von Petrus. Der Apostel Petrus, welcher der Herr so intensiv und persönlich erlebte, er derselbe, ja, in seinem ganzen Leben mit Christus, er hat ja Christus enttäuscht. Er hat ihn verleugnet. Er ging einen anderen Weg und hat erfahren, was Vergebung heißt. Er hat erfahren, was Liebe heißt. Und er hat erfahren, was es heißt, Christus und Christus allein. Es war ein Petrus, der immer seine Meinung durchziehen wollte. Es war Petrus in seinem ganzen Temperament, wo immer vorangehen wollte und vergaß, ich muss abhängig sein von Christus, mein Herr. Und dieser Petrus wurde verändert. Verändert durch den Wirken Gottes. Und es ist Jesus, der ihm sagt, weide meine Lämmer. Nimm Verantwortung, Petrus. Und es ist dieser Petrus, der diese zwei Briefe schreibt und er erkennt, nochmals sind Abschiedsbriefe und er erkennt, wie wichtig es ist, dass Christen, wiedergeborene Christen, dass sie standhaft und an ihrem Fundament festhalten. Dass sie standhaft bleiben. Dass sie nur eins vor Auge haben, Jesus und Jesus allein. Und es ist auch, nochmal, Petrus weiß, er wird bald sterben. Ich gehe. Aber eins bleibt bei euch, Christus. Und diese Frage, die sich schlussendlich immer wiederholt, auf eine andere Art und Weise, ich sage es mal so, an uns, was ist Christus dir? Was ist Christus dir? Ich möchte den Text lesen aus 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lasst sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich möchte mit Vers 3 und 4 anfangen und wir haben da zwei Extremen. Was wir waren und was wir sind durch Christus. Was wir waren ohne Christus in dieser Welt und was wir sind durch unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 4 lesen wir, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Er sagt, ihr seid von etwas entflohen. Irgendjemand hat euch von diesem Verderben herausgezogen. Verderben, das heißt, es vermittelt der Gedanke von etwas Verwesendes. Etwas, was vergänglich ist. Etwas, was kein Frucht bringt. Etwas, was nicht bestehen kann. Und wir lesen, dass die ganze Schöpfung in diese Vergänglichkeit hineingesetzt worden ist durch die Sünde, welche hineinkam. In Römer 8, Vers 20 und 22. Römer Kapitel 8, 20 und 22, diese so wunderbare Kapitel. Und da lesen wir, Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung ist durch den Sünde gefallen, zerstört worden. Und alles sehnt sich hin zu diesem Tag, wo es wieder vollkommen wird. Aber Petrus sagt, ihr seid mal in dieser Situation gewesen. Ihr seid in einer Situation gewesen, wo ihr keine Hoffnung habt, unter einem Fluch. Ein Fluch, der über uns kam durch die Sünde. Wir waren ewig getrennt von Gott. Es war uns unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich. Kein Mensch kann Gott gefallen schlussendlich. Kein Mensch. Wir lesen, wir dürfen zusammen mit Paulus proklamieren, er zitiert ja Jesaja, teilweise Jesaja in Römer 3, Vers 10 bis 12, es ist kein Gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist eine Schlussfolgerung. Schlussendlich kann keiner vor Gott bestehen. Und wir sind alle, oder besser gesagt, wir waren alle unter diesem Zustand. Noch vor wir unseren Herr und Heiland angenommen haben. Noch vor er, unser Herr, uns gezogen hat zu ihm, waren wir in diesem Zustand. Und dieser Zustand, es ist wichtig, dass wir erkennen, was wir waren und was wir jetzt sind durch Christus. Für viele junge Leute aus christlichen Familien ist dies nicht immer so bewusst. Ich sag mal, Gott sei Dank. Wenn man in einer christlichen Familie aufwächst, bekommt man ja die christliche Tugend mit. Man wächst ja mit Christus auf. Man wird vor vieles geschützt. Vor vieles Sünde wird man geschützt. Und durch das, nochmal, wir können nur dankbar sein, weil wir gar nicht so viel konfrontiert mit der ganzen Sünde, welche in der Welt ist. Was nicht heißt, dass Kinder aus christlicher Familie nicht fallen. Ja. Jedes Kind muss mal selber entscheiden, ich gehöre Christus. Vielleicht denkt ein Kind, ja, ich bin ja gut, ich bin in christlicher Familie aufgewachsen, mein Vater ist ein frommer Mann, meine Mutter ist eine fromme Mutter und ja, es geht mir ja wunderbar und ich bin auch ein bisschen fromm und dann ist alles okay. Aber so ist es nicht, nein. Auch er muss erkennen, jeder Kind muss erkennen, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Christus. Es sind nicht Werke, die mich gut machen. Es ist Christus in mir. Aber es ist tatsächlich so, das hört man immer wieder, ja, die in der Welt, die sich bekehrt haben, haben viel mehr verstanden, wie groß Gottes Gnade ist. Und die, die aus christlicher Familie sich bekehrt haben, sollen Danke sagen. Danke, Herr, dass du mich von so viel bewahrt hast. Wir lesen weiter in Vers 3 und 4, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet. Es ist Christi, es ist Gottes Gnade, der mir Kraft gibt, der mir sogar Garantie gibt. Christus und Christus allein. Es ist Christus, Es ist der Wiedergeburt, der mir Sicherheit und Hoffnung gibt. In jeder Lebenslage. Der wahre Christ ist in seiner Errettung auf ewig sicher. Auf ewig. Glaube, dass dieses Verständnis von Sicherheit in Jesus ein sehr wichtiges Thema ist für uns Christen. Viele Christen leben in Angst. In Angst. Ich glaube, ja, wir sollten Angst haben, wenn wir die Gnade missachten. Und wir werden es nachher noch sehen, wie wichtig diese Sicherheit ist. Der wahre Christ ist in seiner Errettung auf ewig sicher. Und genau darum wird er wachsen, ausharren, weil er alles empfangen hat, um das ewige Leben durch Christus, Christi Kraft zu erhalten. Er hat alles erhalten, damit er mal ewige Leben hat. Und wichtig, nicht wir haben es gemacht, es war Christus. Nicht ich habe Christus gefunden, er hat mich gezogen. Es war und ist ein Akt Gottes. Aber dies soll uns immer vor Augen sein. Wir lesen ja in diesem Text, nochmal Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zu Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wir werden nachher noch in Gottesfurcht reden. Aber wir haben alles bekommen, damit wir gottgemäß leben können. In Gottesfurcht. Und weiter, durch die Erkenntnis. Erkenntnis ist ein Schlüsselwort in 2. Petrus. Vers 2 lesen wir, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes. In unser Vers 3, in Vers 5, so setzt nun deshalb allen Eifer daran und reicht in euer Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber das Selbstbeherrschen. Weiter lesen wir, Kapitel 2, Vers 20, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind. Erkenntnis. Und weiter in Vers 18 von Kapitel 3. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis. Erkenntnis. Nochmal diese Frage. Was ist Christus dir? Ich denke, jede Eltern kennt seine Kinder. Eltern wissen teilweise bei ihren Kindern genau, wie sie reagieren, was sie sagen in gewissen Situationen. Die Eltern kennen ihre Kinder am besten. Eltern wissen auch, was für ihre Kinder gut ist, auch wenn die Kinder das nicht immer akzeptieren. Ja? Das ist einander kennen. Eltern, Kinder in der Ehe. Mann und Frau. Wenn man zusammenkommt, man kennt sich immer mehr und mehr und mehr. Und so länger eine Ehe zusammen ist, dann passiert es so, dass wenn Sie mal, sage jetzt mal, Ehepaar irgendwo unterwegs sind, Sie sind bei Freunden, da wird eine Frage gestellt und beide den gleichen Antwort, ja. Beide denken gleich. Es wird immer mehr harmonisch, immer mehr eins. Man denkt gleich. Das ist einander kennen. Das passiert auch in Freundschaften. Aber hier geht es um die Kenntnis Christi, die hier betont wird. Kennst du Christus? Kennst du ihn? Das ist eine Frage, die so wichtig ist. Viele Kinder Gottes leben in Distanz zu ihrem Herr und Heiland. In Distanz. Wir lesen da weiter, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Was ist seine Herrlichkeit und Tugend? Das, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Sein Kreuz und Auferstehung. Darum Abendmahl. Warum ist Abendmahl wichtig? Warum feiern wir regelmäßig einmal monatlich Abendmahl? Um zu erinnern, was er für uns vollbracht hat. Zum Erinnern und Zurücksehnen zu Christus. Nicht mehr auf sich selber schauen, sondern auf Christus und Christus allein. Was hat er vollbracht? Was hat es ihm gekostet? Welcher Weg war er bereit zu gehen, damit ich ewige Leben habe? Damit ich in dieser Sicherheit leben darf und kann? Dieser Preis muss uns immer vor Augen sein. Das war Petrus so wichtig, weil so schnell vergessen wir, was Christus bereit war zu bezahlen. Und wir leben unser Alltag hinein. Und in jeder Entscheidung unseres Lebens soll genau dies vor Augen sein. Das Kreuz, seine Auferstehung. Er hat gesiegt. Er hat gesiegt. Philipper Kapitel 3, da lesen wir, hat viele Parallele zu unserem Text. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir erwarten viel mehr. Unser Bürgerrecht ist dort im Himmel. Und genau darum müssen wir und sollten wir auf Christus blicken. Es war Paulus, der wirklich proklamieren konnte, ich habe dies und jenes alles gehabt. Ich habe so viel aus eigener Kraft gehabt, bis ich Jesus erkannte. Bis ich erkannte, wer er ist. Und diese Begegnung dort auf dem Weg nach Damaskus hat mein ganzes Leben verändert. Dieses Zeugnis in Philipper Kapitel 3. Nochmal, kehren wir immer wieder zurück zu was wir waren und was wir heute sind durch Christus. Durch Christus. Und er sagt da, zurück zu unserem Kapitel, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Wir befinden uns in einem Prozess. Es ist nicht so, dass jetzt, okay, ich bin gläubig, alles wunderbar, jetzt kann ich mein Leben weiterführen, so wie es ist. Ich bin wiedergeboren, ich habe Jesus angenommen in meinem Leben, ich habe erkannt, ich bin Sünder, jetzt geht es einfach weiter. Er sagt, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Das heißt, es liegt auch an uns. Wir haben alles bekommen, um als Sieger voranzugehen. Aber was mache ich damit? Was mache ich mit all dem, was Christus mir gegeben hat? Inwiefern ist es der Geist Gottes, der mich führt und leitet? Vers 10 lesen wir, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Das liegt in uns. Das liegt an uns. Inwiefern, und da steht da, unsere Berufung und Auserwählung, also wir haben eine Berufung, wir sind auserwählt worden, wir sind von der Welt herausgeholt worden, aber all dies, was Christus uns gegeben hat, was machst du damit? Für Petrus war es klar, es ist ein Prozess. Es ist ein ständiges Wachstum. Und es ist traurig, dass wir als Christen teilweise nicht weiterkommen. Ich habe dieses Beispiel schon mal gegeben, aber teilweise ist es bei uns Christen so, dass wir bekehren uns. Und Paulus sagt die Korinther, ich habe euch am Anfang Milch gegeben. Jemand, wo ein Baby, der braucht Milch, ja, stimmt? Also ich kann nicht einem Säugling Fleisch geben, das geht einfach nicht. Okay? Aber Paulus sagt, nach so langer Zeit, und ihr braucht immer noch Milch. Und teilweise sieht das Christentum heute genau so aus. Wir sind bei Milch geblieben. Und wir sind zufrieden. Aber Sei nicht zufrieden. Du bist in einem Prozess. Sei voll mit Christus. Und darum kommen jetzt diese Punkte, 7 Punkte, welche Petrus die Gemeinde gibt. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in euer Glauben die Tugend. Was ist Tugend? Tugend meint hier moralische Courage. Moralische Courage. Einen Mut, der die Befriedigung der alten Natur ablehnt. Nein zum Alter der Natur, ja zu Christus. Es hat mit Courage zu tun. Es hat mit, dieses Wort hat mit Tapferkeit zu tun. Tapferkeit eines Soldaten. Ein Soldat in der Schlacht, er muss Mut haben. Genau das brauchen auch wir als Christen. Wir müssen auch bereit sein, Nein zu sagen. Bereit sein, um Christi willen. Koste, was es wolle, ich gehe den Weg, welcher Christus mir gegeben hat. Ich passe mich nicht dem Weltlauf an. Es ist eine Energie, durch das, wo von innen kommt und Ja sagt zu Christus und Nein zu das, was nicht ihm gehört. Und das ist nicht immer einfach. Junge Leute sind vielmal im Dilemma, in der Schule, Freundekreis. Wenn sie jetzt Ja sagen zu dies und jenes, sagen sie Nein zu Christus. Wenn sie aber Ja sagen zu Christus, dann wissen sie, sie werden vielleicht verspottet. Und man bleibt lieber ruhig und sagt gar nichts. Aber dies erleben viele von uns wahrscheinlich täglich. Im Arbeitsplatz, teilweise in der Familie, Freundekreis. Aber die Tugend, diese Courage, dieser Mut, sich selbst zu verleugnen und Ja zu Christus. Zweiter Punkt. So setzt eben deshalb dann allen Eifer daran und reicht in euren Glauben die Tugend. In der Tugend aber die Erkenntnis. Wir haben schon vorher über Erkenntnis geredet. Nochmal, was ist Christus dir? Erkenntnis hat mit Gemeinschaft mit ihm zu tun. Wenn ich jetzt euch fragen würde, kennt ihr Christoph Bloch? Ja, kennt ihr ihn? Jein. Ja, wir wissen, wer er ist, wir wissen von seinem Werdegang, wir wissen von seiner Politik, von seinen Meinungen und so weiter und so fort. Aber kennen wir ihn wirklich? Nein. Vielleicht der eine oder andere kennt ihn persönlich. Okay. Schön für euch. Aber es geht um mehr. Viele kennen Christus und sie kennen ihn gar nicht. Viele haben ein falsches Verständnis von Christus. Und wir, die wir Christus mal angenommen haben, wir proklamieren, wir sind wiedergeboren, kommt trotzdem diese Frage, kennen wir Christus wirklich? Ihr müsst eine Ehe vorstellen, Mann und Frau heiraten und sie reden nie miteinander. Sie sind nie miteinander zusammen. Jeder lebt sein Leben parallel. Von Anfang an. Ja, sie haben wohl Ja gesagt, aber das war's auch. Sie werden sich nie kennen. Nie. Aber genau das passiert auch im christlichen Leben teilweise. Ich habe Ja gesagt zu Christus, oder besser gesagt, er hat Ja gesagt zu mir. Ich habe erkannt, wer ich bin und wer ich war und wer ich bin jetzt durch Christus. Aber es geht weiter. Ja, wie geht diese Erkenntnis weiter? Durch Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft im Gebet, Gemeinschaft durch fleißiges Studieren vom Wort Gottes, durch intensives Studieren vom Wort Gottes. Wisst ihr, wir haben so ein Privileg, wenn man unsere heutige Situation sehen und unsere Geschwister vor 100 oder 200 oder 300 Jahren. Jeder von uns hat eine Bibel zu Hause. Wir haben eine Möglichkeit der Information wie nie zuvor. Ich glaube zu sagen, das Christentum Heute ist lau. Laodicea. Lau. Trotz dieser ganzen Fülle, welche wir haben. Wir kennen das Wort Gottes nicht mehr. Wir beschäftigen uns mit so viel anderen Sachen und zu wenig mit Christus und sein Wort. Da, der ganze Wille Gottes offenbart sich da. Gott offenbart sich durch sein Wort. Liebst du Christus? Wenn du eine Person liebst, willst du Gemeinschaft mit ihm haben. Liebst du Christus? Dann willst du ihn mehr und mehr kennenlernen. Vergiss nicht, zurück zum Kreuz. Er hat sein Leben gegeben. Er will eine intensive Gemeinschaft mit dir. Durch unser Herr, Jesus Christus, kommen wir zu Gott, der Vater, und wir sagen, aber, Vater. Ist diese Gemeinschaft real? Teilweise ist es schockierend zu sehen, welche Einstellung wir Christen haben. Bezug auf Ehe zum Beispiel, Erziehung, Familie, über alltägliche Sachen. Man merkt eins, wir haben uns teilweise getrennt vom Wort Gottes. Es ist nicht mehr Christus unser Fundament. Und das erkennt Petrus und er sagt, geht zurück zum Wort, erkennt, wer euer Herr und Heiland ist. Der dritte Punkt, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Was ist Selbstbeherrschung? Vielleicht auch Parallele zu Tugend. Selbstbeherrschung hat sich selbst im Griff zu halten. Oh, das ist nicht immer so einfach. Stimmt? Jeder von uns hat auf verschiedene Art und Weise sein Temperament. Manchmal braucht es nicht viel. Es ist wie eine Bombe. Ja. Das hat auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Wie würde Christus reagieren? Wie würde er und diese und jene Situation reagieren? Und das ist nicht immer so einfach. Paulus, nochmal, einer der größten Männer Gottes. Und er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Keiner von uns soll die Illusion haben, dass in uns was Gutes wohnt. Nein, es ist Christus. Und genauso auch beim Selbstbeherrschung. Gib Christus Raum. Frag dir bewusst, wie würde Christus reagieren. Und so voller du bist mit Christus, wird das auch in deinen täglichen Entscheidungen, ja auch dann, wenn Stress kommt, wird es dich beeinflussen. Selbstbeherrschung, sich selbst im Griff zu halten. Sein Fleisch im Griff zu halten. Seine Leidenschaft, körperliche Begierde im Griff zu halten. Ich habe letztes Gespräch gehabt mit einem Ehepaar aus der Welt. Und dieses Ehepaar sagte mir, ja, warum darf ich nicht das leben, was ich gerade fühle? Diese Frau sagte, ja, wenn ich einen anderen Mann will, dann will ich einen anderen Mann. Das sind meine Gefühle, also will ich so leben. Ich habe dem Mann gesagt, ja, wirst du froh? So, ja, nicht, aber wenn das ihre Gefühle sind. Es war für mich schockierend, dass man in einer Ehe so denken kann. Aber das zeigt man, es ist nicht mehr Christus, der es bestimmt. Aber es soll auch uns als Warnung dienen. Auch unter Christen, wie viele Ehe gehen teilweise kaputt? Wie viele Streitereien gibt es unter Christen? Sogar Ehebruch, falsche Begierden. Dass all das passiert, wenn wir uns nicht mehr selbst beherrschen, wenn nicht mehr Christus im Vordergrund ist, sondern unsere fleischlichen Lüsten. Nochmal, das heißt nicht, dass wir jetzt in ein Kloster gehen müssen. Wir haben alle Kraft bekommen durch Christus, um diese Begierde zu bestehen. Alle Kraft. Wir haben dieses Beispiel von Josef gesehen. Als junger Mann, er musste Nein sagen zu Begierden. Er musste als junger Mann diese Frau Potiphar Nein sagen. Nein, ich will dich nicht. Und es steht, er war ein attraktiver junger Mann. Er hat Nein gesagt. Nein zu seinen Begierden. Und das hat nicht nur mit körperlicher Begierde immer zu tun. Es hat auch mit unseren Träumen zu tun. Es ist Paulus, der an Timotheus sagt, fliehe die jugendlichen Lüste. Und die jugendlichen Lüste sind das nicht nur Begierde des Fleisches. Da geht es mit den Träumen, mit all das, was zwischen dir und Christus steht. Fliehe es. Fliehe. Und habe Christus vor Augen. So oft sind das unsere Träume, unsere Wünsche, die zwischen uns und Christus stehen. Selbstbeherrschung heißt auch, Nein zu sich selber zu sagen, Ja zu Christus. Ich lebe nicht nach meinen Trieben, nach meinen Lusten. Christus, was willst du? Weiter. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Oh, was ist das für eine Qualität? Standhafte Ausdauer. Was heißt standhafte Ausdauer? Dann, wenn Versuchung kommt, dann, wenn Anfechtung kommen, dann, wenn Situationen in unser Leben hineinkommen, die wir nicht verstehen. Aber wie reagiere ich dann? Bleibe ich fest? Es hat mit geistlicher Durchhaltekraft zu tun. Mit einer Kraft durch Gebet, durch Festhalten an Verheißungen, durch Festhalten und Vertrauen an das, was Christus Jesus uns verheißen hat. Geduld, wenn es nicht immer so läuft, wie wir es wollen. Standhafte Ausharren, dann wenn Verfolgung kommt. Wisst ihr, wir haben nicht Verfolgung auf diese Art und Weise, wie wir teilweise zum Beispiel in 1. und 2. Thessaloniker sehen. Wie unsere Geschwister in andere Länder unserer Erde erleben. Zum Beispiel in der arabischen Welt. Aber was gilt dann, wenn Verfolgung kommt? Was ist Christus dir? Welche Beziehung hast du mit Christus? Und nimmst du diese Verheißungen, welche Christus dir gegeben hat, wahr? Christus und Christus allein? Standhafte Ahren in schweren Zeiten, auch dann, wenn unerfüllte Wünsche da sind. Standhafte Ausharren, zum Beispiel, wenn Uneinigkeit da ist. Auch da braucht es Ausharren, da braucht es Geduld. Das ist so ein wichtiger Punkt, das ist etwas, was uns Christen teilweise so stark fällt. Ich zweifle nicht an Gott, er wird sorgen. Vielmal, wenn eine Person krank ist, dann neigt man, einen Vers ihm zu geben. Vielleicht wisst ihr schon, welcher Vers. Dieser Vers dient nicht immer so als Trost. Und trotzdem dient es als Trost. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja gut, wenn jemand krank da niederliegt und sagt, ja, alles dient dir zum Besten. Das ist einfach gesagt. Ich habe letztens in einer Gemeinde gepredigt. Die meisten waren ältere Leute. Und da ging es auch Vertrauen im Herrn. Ich sage, ja, es ist mir einfach, da vorne zu stehen als junger Mann. Einfach zu stehen, aber Teil von euch erlebt das täglich, was es heißt, Christus zu vertrauen. Dann, wenn ich schwach werde, dann, wenn mein Körper versagt, sogar dann, wenn der Gedächtnis nicht mehr da ist. Aber teilweise kommen tatsächlich Krankheiten, Schicksale hinein, vielleicht Todesfälle, welche wir nicht erwarten. Und genau da gilt es, welches Fundament ist mein Fundament? Hat mir ein Mann gesagt, weißt du, dann, wenn Anfechtung kamen und Probleme kamen, habe ich gemerkt, wie wichtig es war, dieses Fundament, Jesus Christus und Jesus allein. Und dies gab mir Kraft, trotz Anfechtungen. Dies gab mir Kraft, ein standhaftes Ausharren. Und da kommt der nächste Punkt. Nochmal Vers 6, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Gottesfurcht, was heißt das? Gottesfurcht kann man auf verschiedene Art und Weise verstehen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren letzten Oktober mit unserer Jugend in der Toskana. Wir gingen in Florenz in eine Kirche. Sehr große Kirche, sehr imposant. Die ganze Stucco und so weiter. Und da waren viele Leute in dieser Kirche. Und auf einmal, Silenzio, Silenzio aus dem Lautsprecher. Alle mussten ruhiger sein. Ja. Wahrscheinlich die Leute, die waren erstaunt, die haben geredet und dann, jetzt dachte ich, Moment, ja, aus Respekt zu die, welcher diese Kirche gehört, möchte ich gerne ruhig sein. Aber hat dies in dieser Kirche, wo wir waren, wirklich mit Gottesfurcht zu tun? Diese Ruhe, welche wir halten mussten, war eigentlich ein Respekt gegenüber der einzelnen Personen. Aber hat es zu tun gehabt mit Gottesfurcht? In dieser Kirche war eine andere Botschaft da. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Gottesfurcht hat nicht mit dem zu tun. Gottesfurcht hat mit dem zu tun, lebe ich in meinem ganzen Wesen, in meinem ganzen Ich, in alles, was ich bin, zur Ehre Gottes. Es ist nicht genug gut, wenn wir heute Sonntag kommen, ich bin schick, noch ein Krawatte an, bin da in der Gottesdienst, alles äußerlich sieht sehr fromm aus, ich gehe nachher raus, ich gehe nach Hause und nächsten Sonntag habe ich wieder eine Begegnung mit Jesus. Das hat nichts mit Gottesfurcht zu tun. Gottesfurcht ist etwas, was deinen ganzen Alltag verändert. Es ist ein Leben, der durchdrungen ist von Jesus und Jesus allein. Das nächste Punkt ist, Vers 8 oder 7, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Die Bruderliebe. Liebe, welche unter Christen real ist. Lass uns 1. Thessaloniker 4, Vers 9 öffnen. Erste Thessaloniker, da lesen wir über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Diese Gemeinde Thessalonik, die haben viel Probleme erlebt. Verfolgung. Sie mussten täglich um ihr Leben fürchten. Wiederum andere kamen in die Gemeinde hinein und haben gesagt, der Kommen des Herrn ist schon geschehen. Sie waren verwirrt. Aber Paulus konnte ein Zeugnis geben, über die Bruderliebe muss ich euch nicht predigen. Ihr habt es vom Herrn bekommen und die Bruderliebe ist real in eurem Alltag. Kann Paulus auch dies über uns sagen? Die Bruderliebe ist real in unserer Gemeinde da, in der Zionshalle. Was ist das, diese Bruderliebe, welche Gott uns gegeben hat? Was ist es? In Johannes 15, Vers 12, da lesen wir. Wir sind da im letzten Abendmahl, kurz vor seiner Kreuzigung. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Gebot Christi, wir sollen einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine Liebe, der bereit ist, sein Leben zu opfern. Für jede Einzelne in dieser Gemeinde. Das ist die Liebe, wo dominant sein sollte, da bei uns, unter uns. Weiter sagt Jesus in Kapitel 13, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe soll siegen. Die Liebe Christi. Christus hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Christus hat sein Leben für dich geopfert, nicht weil du gut bist. Er hat sein Leben geopfert. Er hat alles gegeben. Und diese Liebe soll auch unter uns sein. Ich sage jetzt mal so, sehen wir immer alles gleich? In der Gemeinde sind jetzt da ungefähr so 500 Leute insgesamt. Wir kommen aus verschiedenen Kulturen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Einstellungen. Wir haben verschiedene Prägungen, vielleicht sogar theologische Prägungen. Aber in all dessen sind wir bereit, der Bruder zu sehen in der Auge Christi. Zu viel steht unser eigenes Ego, unser eigener Wille am Weg. Zu viel suche ich das, was ich sehe. Ich will das durchboxen, was ich sehe. Und zu wenig sehe ich mein Mitbruder und Schwester. Gemeinde, wir werden zerstört, weil keine Liebe da ist. Ehe werden zerstört, weil keine Liebe mehr da ist. Männer, Christus ruft ihm, uns Männer, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus seine Gemeinde. Bedingungslos. Er ruft aber jede einzelne von uns da, uns gegenseitig genauso zu lieben. Bedingungslos. Bedingungslos. Diese Liebe soll wachsen, stärker und stärker werden. Auch dann, wenn ich sogar mal verletzt bin. Wenn jemand mich verletzt, wie reagiere ich dann? Reagiere ich in der Liebe Christi? Wenn jemand Sache anders sehe, reagiere ich in der Liebe Christi? Wenn Konflikte da sind, reagiere ich in der Liebe Christi? Weil wenn Konflikte da sind, da zeigt sich christliche Tugend. Da zeigt sich, ist Jesus wirklich unter uns in voller Kraft? Ist Jesus in mir in voller Kraft? Und sind die Entscheidungen und die Art und Weise, wie ich rede, geprägt durch das, was ich durch Christus erlebt habe? Oder ist es meine Wille, mein Ego und noch verschieden anders? In Epheser 4, diese bekannte Stelle, 4 Vers 25, da lesen wir, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und dann zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das gilt nicht nur für die Ehe, ja. Das gilt für jegliche Gemeinschaft unter Geschwister. Ich kenne von Geschichte, wo Christen nicht mehr fähig sind und nicht mehr bereit sind, ich sage Geschwister, miteinander zu reden. Eine ältere Person erzählte mir, weißt du, 20, 30 Jahre habe ich mit meinen Geschwistern nicht geredet. Und wenn ich zurückschaue, waren es Banalitäten. Aber es war unser Ego. Es war unser eigener Wille, wo wir durchboxen wollten. Und wir haben nicht auf Christus geschaut. Wir haben nicht auf Christus geschaut. Und dann im Alter war es zu spät. Zu spät. Der eine ist gestorben. Und wir haben nie Versöhnung gesucht. Es ist so traurig zu sehen, dass Geschwister nicht bereit sind zur Versöhnung. Da fragt man, wo ist Bruderliebe? Geschwister sind nicht mehr bereit, zusammen zu beten. Ja, ich bin verletzt, ich will nicht beten. Wie? Wo ist Christus? Im Gebet finden wir wieder Versöhnung. Wo ist Christus? Wisst ihr, wenn wir uneinig sind in Bezug, dass wir unsere eigene Wille durchsetzen wollen und es nicht mehr die Liebe Christi ist, der unter uns herrscht. Einer hat Freude, nicht Christus, der Teufel. Er hat Freude und er lacht über uns. Er spottet über uns, weil er muss gar nichts mehr machen. Die machen es uns selber. Wir müssen diese Einheit, diese Liebe Christi, muss das A und das O sein in unserem Leben. Ich sage jetzt sogar so, ja, auch wenn wir teilweise Sachen anders sehen. Liebe sollte unter uns sein. Dauby hat Folgendes gesagt, wenn göttliche Liebe mich leitet, liebe ich alle meine Brüder. Ich liebe sie, weil sie Christus angehören. Da gibt es keine Parteilichkeit. Und einem geistlichen Bruder werde ich mehr Genuss haben. Aber ich begegne auch meinen schwachen Bruder mit einer Liebe, die sich über seine Schwäche erhebt und mit Zartheit auf dieselbe Rücksicht nimmt. Ich werde mich aus Liebe zu Gott mit der Sünde meines Bruders beschäftigen, um ihn wieder herzustellen, indem ich ihn, wenn es nötig ist, tadle. Ist die göttliche Liebe wirksam, so wird die brüderliche Liebe niemals mit Ungehorsam verbunden sein können. Mit einem Wort, Gott wird seinen Platz haben in allen meinen Beziehungen. Christus in allen meinen Beziehungen. Wir sehen diese Tugenden, diese ganze Liste, diese 7 Tugenden. Diese Tugenden sollten real werden und real sein in unserem Leben. Wir wollen vor Augen haben, was Christus vollbracht hat. Und genau darum wollen wir, weil wir alle Kraft in uns haben, wachsen. Wachsen, wachsen mit Eifer. Ich möchte ein kurzes Zeugnis noch enden. Ich habe dieses Zeugnis gelesen und das hat mich sehr erstaunt. Es waren 2 Brüder im 18. Jahrhundert, Brüder in Christus. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von John Wesley und George Whitefield. Die 2 sind zusammen in die gleiche Schule gegangen, aus der Universität in Oxford. Beide haben Theologie studiert. Sie waren enge Freunde. Aber durch verschiedene theologische Verständnisse sind sie verschiedene Wege gegangen. Beiden haben aber Tausende zum Herrn geführt. Der eine glaubte an der Auserwählungslehre, der andere an der Verlierbarkeit. Und es kam dazu, dass es zu Parteiungen kam, zu Rivalitäten. Und da gab es Gruppierungen. Und es war, der eine hat gegen den anderen geschrieben. Dann hat der eine reagiert. Oder Whitefield hat dann Wesley gesagt, lass uns nicht streiten. Wir dürfen nicht streiten. Wir können diskutieren, aber nicht streiten. Und trotzdem entstanden immer mehr, ich sage jetzt mal, diese Kluft wurde immer größer. Jeder hatte seine Anhänger gehabt. Es war Whitefield, der krank wurde. Und es war Wesley, der ihm geschrieben hat, sei stark, vor dir erwartet eine große, große Lohn im Himmel. Er hat es erlegt, ja. Es war einmal einer der Nachfolger Whitefield. Es war Wesley, der erst gestorben ist. Und er wurde gefragt, werden wir Wesley im Himmel sehen? Hat man Whitefield gefragt.
Wird für den weisen Mann gesagt, nein, wir werden ihn nicht sehen. Der Junge dachte, yes, wir werden ihn nicht sehen. Er hatte sowieso eine Irrlehre gehabt. Witwil fuhr fort und sagte, Wesley wird so nah am Thron Gottes stehen, dass wir ihn nicht sehen werden. Haben wir diese Einstellung zueinander? Diese Bruderliebe? Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, danke für dein Wort. Danke für diese Fülle, für all das, was du uns geschenkt hast. Wir wollen lernen, immer wieder zurückblicken auf das, was du für uns vollbracht hast. Und wenn wir dies vor Augen haben, wenn wir vor Augen haben, diese ganze Kraft, die in uns wohnt, wenn wir vor Augen haben, welchen teuren Preis du bezahlt hast, Herr Jesus, damit wir leben können und dürfen, damit wir ewige Hoffnung haben, das beschämt uns. Es beschämt mich, Herr. Wir wollen lernen, wachsen. Eifer, voller Eifer zu wachsen. Nicht aufhören bis zu dem Tag, bei dem wir bei dir sind. Aber Herr, wir kommen auch vor dir und wir bitten um Vergebung. Vergebung da, wo wir lau waren. Vergebung da, wo kein Gottesfurcht da war. Wo kein Erkenntnis da war. Wo kein standhafter Ausharren da war. Wo wir nicht mehr deine Tugend gelebt haben. Wo wir unsere eigene Weg gingen und nicht auf dich blickten. Ja, Herr, wir kommen auch zu dir und bitten um Vergebung, wo wir das Wachstum vernachlässigt haben. Wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen einander begegnen als Bruder und Schwestern im Glauben. Wir wollen einander lieben, so wie du uns geliebt hast. O Herr, schenk, dass diese Liebe dominant ist unter uns. Dass es allgegenwärtig ist. Und auch dann, wenn wir Sachen verschieden sehen, wenn wir verletzt werden, dass wir all dies durch deine Augen sehen dürfen, Herr. Dass wir auf das Kreuz blicken dürfen und sehen, was hast du bezahlt. Und so reagieren und handeln, wie dein Geist es in uns gibt, Herr. Herr, danke für deine Erlösung. Amen.